Ich kann mir vorstellen, jeder, der um diese Uhrzeit noch wach ist, hat von dem Ethernet und TCP/IP gehört und hat damit kommuniziert. Wenn du immer so getan hast, dann wirst du ein paar Sachen realisiert haben. Das Wichtigste ist, dass Verschlüsselung und Anonymität etwas wichtig ist. Man macht einen Konfigurationsfehler. Und das, was vorher eine verschlüsselte Verschlüsselung war, geht jetzt einfach so übers Netzwerk. Und das ist für jeden lesbar. Habt ihr immer schon versucht, normales TCP/IP über ein Netzwerk laufen zu lassen, das vielleicht eben ein bisschen komisch ist mit der Geschwindigkeits-, mit der Übertragungsgeschwindigkeit oder mit Paketverlust? Marquist und his sehr großes Team hat 8 Jahre, hat vor 8 Jahren damit angefangen, ein Protokoll zu implementieren, das sogar über Morse Code laufen könnte. Man könnte da sitzen mit dem Dings, das über Morse Code, über dem, das Piepen mit dem Knopf zu schicken. Auch es hat Verschlüsselungen mit eingebaut. Man kann nicht unverschlüsselt kommunizieren, aus Versehen. Ich würde von euch eine warme Begrüßung für Mark Quist hören. Sehr schön. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin Mark. Ich bin einer von den Entwicklern von dem Reticulum-Projekt. Wir sind alle familiär mit dem, bekannt mit dem TCP/IP-Stack. Reticulum ist ein Netzwerkprotokoll, das löst das Problem, womit wir alle bekannt sind, die Daten von A nach B zu bekommen, über alle möglichen Hubs. Es benutzt aber kryptografische Prinzipien sofort. Es ist voll funktional und diese Implementierung ist das Reticulum-Netzwerk-Stack. Jetzt im Paketformat verfügbar und als Source Code. Und ihr könnt auf reticulum.network gehen und da auch die Dokumentation lesen und die Spezifikationen für das Projekt. Was sind die Hauptprobleme mit dem aktuellen Projekt? Eins davon ist, dass niemand wirklich miteinander mehr redet. Das ist wirklich seltsam. Auch unsere einfachsten Kommunikationsgeräte, elektronischen Geräte haben Kommunikationsfunktionen. Wir haben viel Speicher. Viele Geräte haben sogar erweitertes Radio. Erweiterte Funkkommunikation. Wenn ich aber mit Zeug etwas in dem gleichen Raum schicken möchte oder in dem nächsten Raum, dieses seltsame Szenario passiert automatisch. Meine Kommunikation geht durch einen Internetprovider, durch einige Länder und dann noch was anderes und dann nochmal durch ein anderes und dann nochmal einen Server. Und dann der irgendwo anders ist. Und den Server kontrolliere ich nicht. Und niemand anders kontrolliert ihn. Dazwischen kontrolliert diese Kommunikation. Und dann die Daten von diesem Server laufen durch die ganzen fraglichen Leute dazwischen und es reicht an mich am Ende. Am Ende. Diese Situation ist eigentlich ziemlich seltsam und es ist eigentlich ziemlich seltsam, dass wir so das so akzeptieren. Einige Anwendungen bei Technologien wie Bluetooth oder andere existierende Technologien versuchen, da drum herum zu arbeiten. Aber es sollte eigentlich nicht die Aufgabe des Applikationsentwicklers sein, dieses zu lösen. Es sollte nicht dran gesetzt sein, als ob man im Nachhinein nur dran gedacht hätte, sondern das Netzwerkprotokoll selber sollte es handeln können. Es sollte idealerweise die Daten in der idealsten Weise transportieren können und das sich drum kümmern. Unsere Geräte sind in der Lage, Peer-to-Peer-Kommunikation zu machen, aber sie machen es nicht. Ein anderes fundamentales Problem ist, wenn ihr einen Server von jemand anders benutzen müsst, um mit einem anderen Peer zu kommunizieren. Dann sind die Leute, die diesen Server besitzen können, haben ein Aktionspotenzial. Das heißt, sie können, das heißt, es können sie nutzen, wenn du nicht mit ihnen übereinstimmst, wie sie die Welt haben wollen. Das ist ein Machtungleichgewicht und in Begriffen von Rechenkraft und Speicher. Und es ist wirklich unnötig. Die meisten aktuellen Versuche, das wieder zu bauen, sind nur Aufsätze zu den bestehenden Protokollen. Es kann gut funktionieren und es funktioniert gut in vielen Fällen, aber es hat immer noch die gleichen Probleme wie IP. Es hat zum Beispiel keine native Verschlüsselung eingebaut. Es baut drumherum. Und damit produziert es noch mehr darüber, als es eigentlich ist, der durch den IP-Stack erzeugt worden ist. Und wenn man dieses ganze zusätzliche Last hat, dann hat man Probleme bei Leitungen mit niedrigem Durchsatz, dann auch in Szenarien mit Katastrophen und wo die Ressourcen limitiert sind und viele anderen. Wo es dann schwierig ist, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Deswegen soll es dezentralisiert sein, und das ist dann ziemlich schwer. Und 90% der Arbeit, die man da reinsteckt, geht darum, den IP-Stack dazu zu bringen, was zu machen, was eigentlich nur zufällig kann. Ein anderes Problem, was wir haben, Basisschicht der Infrastruktur, die das alles betreibt, die ganze Kommunikation betreibt, die wir betreiben, ist zentralisiert. Es kann sein, dass das Internet aus vielen autonomen Dingen besteht. Aber um diese autonomen Systeme miteinander zu verknüpfen, braucht man die Zustimmung von sehr großen bürokratischen und eng geregelten Strukturen. Du kannst dich einfach nicht Adresse nehmen sozusagen und einfach mit einem anderen Peer zu kommunizieren, aber das kann nicht funktionieren und die wird nicht erreicht beim Rest des Internets. Wenn das könnte eine Basisschicht nicht repariert wird, es ist sehr schwierig, Adressen zu ändern, sobald sie einmal existieren. Idealerweise wollen wir nur Endpoint-Adressen erzeugen. Und wir wollen, dass sie erreichbar sind und dass sie in ein paar Minuten erreichbar sind und nicht in Tagen oder Wochen. Das führt zu einer anderen seltsamen Situation. Man besitzt nie wirklich seine Endadresse. Man bekommt Zugriff dazu, aber man gehört zu dir nicht wirklich und sie kann dir weggenommen. Und sie kann blockiert werden und sie kann weggenommen werden. Weil zum Routing gehört dazu, dass jeder auf dem Routing-Pfad zustimmt, dass die Adresse dir gehört. Genau, um die erreichbare Endadressen zu haben, muss man einer ganzen Liste an Leuten da drin Leuten vertrauen, man muss dem Grundschicht vertrauen, man muss den Public IP-Adress-Providers vertrauen, man muss den DNS-Anbietern verbinden, man muss den SSL-Zertifikat Anbietern vertrauen und man muss auch den Anbietern der Serverinfrastruktur und den Hosting-Providern vertrauen. In 99,9% schließt das normale Leute aus, davon aus, ihre eigene Kommunikationsinfrastruktur zu betreiben. Ich glaube, dass das grundsätzlich kaputt ist und jetzt denken wir, und wir müssen immer jemanden anderes Server benutzen. Und wir müssen die und ohne Kommunikation zwischen Peers. Wir können nicht wirklich Aktionen koordinieren und damit nicht die Veränderungen erreichen. Stellt euch eine Situation vor, wo wir offene Kommunikationssysteme haben. Wie würde das aussehen? Was brauchten wir dafür? Ein System von Netzwerken, das diese Limitationen nicht hat. Ein Hauptfaktor ist die wahre End-to-End-Kommunikation für jeden. Jeder muss Adressen erzeugen können, die von jedem erreichbar sind. Auch muss verpflichtende End-to-End-Verschlüsselung da sein auf der Grundlayer. Nicht irgendwo in den anderen Schichten von dem Stack, sondern auf der Grundschicht des Stacks. Und es soll nicht ausschaltbar sein. Wir müssen auch Anonymität auf dem Grundschicht implementieren. Um mit anderen zu kommunizieren, um die Informationen zu bekommen, das muss jeder so machen, dass es nicht dessen Identität preisgibt und auch nicht die von den anderen. Wir müssen auch die Anforderungen erfüllen, dass es Aushändler gibt. Und es sollte auch so funktionieren, ohne dass wir vorher uns irgendwie organisieren müssen und das koordinieren müssen. Wir sollten nur das Basiswissen haben, wie man die Welt verbindet mit den verschiedenen Netzwerken. Und die Netzwerke sollten miteinander kommunizieren, ohne vorher Adressbereiche und Segmente zu koordinieren. Es sollte dann automatisch funktionieren, ob es jetzt 24 Tage und 24 Jahre in der Zukunft ist. Wir brauchen auch selbst souveräne Adresszuweisungen. Wir müssen die Grenze, um da mitzumachen, erniedrigen, sodass es über jedes Medium funktioniert.
And right now it's not like realistically possible in any way.
Aktuell ist es nicht wirklich möglich, so eine große Bewegung von IP-basierter Kommunikation zu organisieren. Wir haben ganz viel, was auf dieser Basis von diesen Netzwerken passiert. Und damit Technologie in diesem Bereich sinnvoll nutzbar ist, wir brauchen Situationen, wo isolierte Netzwerke und isolierte größere Netzwerke komplett funktionabel sind und einen Wert für ihren Nutzer bereitstellen, ohne dass der Rest der Welt sich darum kümmert. Und solche isolierten Netzwerke müssen automatisch als Teil von einem größeren Netzwerk passieren können, ohne dass irgendeine Organisation da eingreift. Und es muss auch zusammen mit der schon existierenden Infrastruktur zusammen funktionieren und auch darüber sich verknüpfen lassen. Wenn wir zu einem Punkt kommen, wo diese Anforderungen erfüllt sind, wir können Netzwerke haben, die erzeugt werden und die organisch wachsen können für größere und vielen mehr nützliche Netzwerke. Wie funktioniert Reticulum, dieses Problem zu lösen? Einige sind wirklich hart zu lösen. Wir fangen mit der Regel sozusagen der Endadressen an. Wir haben eine zufällige Authorities. Wir sind dafür weggegangen, dass es eine zufällige Autorität gibt, die Adressen ausgeht, und stattdessen benutzen wir kryptografische Methoden, um eine Adressen benutzen, bezeugen wir ein ED25519 und X25519 Schlüsselpaar und leiten daraus einen öffentlichen Schlüssel ab, mischen einen Destination-Type rein und bekomme einen Destination-Hash und daraus die Adresse. Und diese Destination-Hash wird mit dem Public Key signiert und dann übers Netzwerk geschickt. Und diese Information kann dann von jedem Peer in dem Netzwerk benutzt werden, um eine Kommunikation mit einem Endpoint herzustellen. Jede Routing-Knoten können damit die Verbindung zum Endpoint herstellen. Niemand braucht volles topologisches Wissen von dem ganzen Netzwerk, sondern nur das Wissen von dem besten Hub, wo es hin muss. Und damit ist es sehr effizient. Damit, um das nochmal zu wiederholen, man hat eine kryptografische Identität, die besteht aus einem privaten Schlüssel, der dein Gerät nie verlässt, und dann diesen öffentlichen Schlüssel. Und aus dieser Identität kann man verschiedene Ziele erzeugen. Das ist nützlich für Geräte, die verschiedene Identitäten brauchen. Das ist nützlich im Kontext von Nachrichtendiensten und anderen Systemen.
Der Empfänger announced dann, dass wir ein Paket rausschicken, und darin finden wir dann eine sehr leichtgewichtige Konstruktion, und zwar einfach nur 150 Bytes, die den Destination Hash, also das ist die Adresse in dem Netzwerk, den öffentlichen Schlüssel, also den Public Key, ein bisschen Application Data, irgendein Zufallsblob, sodass die Written Answers nicht replayed werden können. Und dann ist das Ganze signiert mit einer ID25519-Signatur. Und das ist alles gut, aber jetzt braucht man irgendein Interface, wo man das da durchsetzen kann. Das, was Reticulum hier macht, ist, dass wir ein sehr flexibles und modulares Interface benutzen, das auch während der Laufzeit erweitert werden kann. Reticulum kann eine beliebige Anzahl von physischen oder virtuellen Interfaces benutzen, und man muss mindestens eine MTU von 500 Bytes haben, und wenn man 5 Bits pro Sekunde Durchgang hat, dann kann man das machen, und das ist kein Witz, dass man das über Morse-Code machen kann. Wenn man schnell genug Morse, dann geht das tatsächlich. Das effektiv geht das mit, die meisten Anwendungen brauchen sowas wie 300 Bits pro Sekunde, aber hier kann man sowas wie Messaging oder Informationsteilung drüber laufen lassen. Und das wurde auch schon demonstriert und ist über Reticulum auch schon mal gelaufen. Das heißt, ihr wisst, man kann hier beliebige Dinge nehmen. Man kann ganz viele vorhandene Dinge nehmen, das Ethernet, serialischen Stellen, irgendwelche Radios, Paketmodems, TSP, UDP, irgendwas, was man irgendwie draufhalten kann, wo man einen brauchbaren Device, ein Interface für schreiben kann, aber das ist dann auch nicht so schwierig. Es kann auf jeden Fall super viele Interfaces machen, und das hier ist ein Graph von unseren Testinterfaces, und jeder von den lilanen Dots ist ein individuelles Interface. Und in dieser Note sind etwa 150 Interfaces, die dann alle zusammengebündelt sind. Und Reticulum Routing-Kern routet einfach drüber, und das funktioniert. Das Wichtige ist, die Adressen, die Destination-Hashes, sind nicht an physikalische Devices gebunden. Das heißt, die Adressen leben auf der Applikationsebene. Es gibt also keine Konfiguration von irgendwelchen Adressen oder Subnetzen, die man irgendwo eintragen muss. Das heißt, man kann einfach eine beliebige Anzahl Interfaces schmeißen auf die Routing-Tabelle, und es findet dann halt einfach raus, was der effizienteste Part ist, um die Nachrichten zu routen. Und das macht Konfiguration natürlich einfach. So, die Paketstruktur ist relativ einfach. Das ist gut, weil der Overhead ist so relativ klein. Wir haben ein Header-Feld, das sind einfach zwei Bytes. Da hängt dann ein Kontextfeld dran. Wir haben einen 3-Byte-Header, 16-Byte ist das Destination-Feld. Und das ist der komplette Overhead und danach kommen dann einfach schon die Daten. Und eins, was dir vielleicht auffällt, ist, das, was hier irgendwie fehlt, ist ein Source-Feld, also ein Quellenfeld. In Reticulum gibt es keine Quelladressen. Kein Paket enthält Informationen darüber, wo es herkommt. Und man kann natürlich trotzdem bidirektionale Kommunikation haben. Es kann trotzdem kryptografisch signierte Acknowledgements zurücksenden. Wie baut man jetzt Duplex-Kommunikation? Reticulum benutzt dafür Link-Establishment, relativ einfaches Verfahren, um einen bidirektionalen Kanal aufzusetzen mit einem Destination-Endpoint. Setzt die Initiator-Node, generiert auf jeden Fall die X22519-Keys und schickt den Link-Request an die Destination. Die Destination generiert dann auch nochmal ein Keypaar und signiert den Public Key und den derived Link Key und das wird dann zurückgeschickt. Und der Initiator kann dann verifizieren, dass das tatsächlich der Public Key erstellt wurde von der Destination Node und macht dann einen ECDH Key Exchange mit der Destination Node und dann kann man den Rest des Links durchführen. Es Link-Setups durchführen. Und diese Konstruktion ist sehr leicht. Es braucht nur 3 Pakete. Und das sind 297 Byte. Und das funktioniert auch in extrem ressourcenbeschränkten Situationen. Und das funktioniert auch mit Forward Secrecy. Und den Link-Upkeep, der sind nur 0,44 Bits pro Sekunde pro Link. Das heißt, wir können super viele Links in sehr bandbreitenbegrenzten Situationen haben. Aber am wichtigsten ist, die Link-Initiatoren bleiben anonym. Keine Information, die an irgendeiner Stelle in dem Protokoll übermittelt wird, eröffnet oder veröffentlicht die Information, wer diesen Link established hat. Man kann das nicht zurücktracken, außer man kann das komplette Netzwerk einsehen. Natürlich, Initiatoren können sich identifizieren. Sobald der Link etabliert wurde, dann kann man identifizierendes Material übersenden. Das ist für Authentication natürlich irgendwie sinnvoll. Wir haben also auch Authentication in die niedrigsten Schichten dieses Protokolls eingebaut. Das heißt, man muss sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenpucken, im aktuellen Zustand haben wir koordinationslosen, globale, eindeutige Adressierung und Identifizierung, volle End-zu-End-Verschlüsselung auf den ganzen konnektierten Netzwerk und verpflichtende End-zu-End-Verschlüsselung mit Forward Secrecy. Es hat vollständig selbstkonfigurierende Multi-Hop-Routing mit heterogenen Trägermaterialien und die Möglichkeit, Daten von verschiedenen physikalischen Medien und Topologien zu übertragen. Und Netzwerke mit niedriger Bandbreite können koexistieren mit großen Netzwerken mit hoher Bandbreite. Die Initiatoren sind anonym. Wir haben sehr viele flexible Interfaces. Die Authentification der virtuellen Netzwerksegmentierung ist supported mit allen Interface-Typen, also virtuelle Netzwerksegmentierung auch. Wir haben hoch- und niedriglevelige APIs. Man kann raw Packets, also lose Pakete schicken. Aber es gibt auch zuverlässliche und sequenzielle Zustellung von den Daten, ähnlich wie bei TCP. Was nennt es für Applications? Ein Request-Response ist mit eingebaut, das heißt, man braucht nicht noch einen HTTP-Server oben drauf setzen, um Request-Response-Infrastruktur aufzubauen. Und man kann das über effektiv alles benutzen.
So, this obviously requires that
das braucht jetzt natürlich Anwendungen, die diesen Stack benutzen. Man kann nicht einfach IP hier drüber werfen. Haben wir jetzt irgendwas, was jetzt tatsächlich nützlich ist? Es sind die frühen Tage, aber wir haben tatsächlich Dinge, die funktionieren. Und vor allem, wir haben einen systemweiten Daemon, der das Routing macht, den RSD. Wir haben eine vollständig interaktive Remote Shell, RNSH, was funktioniert auch über wirklich sehr langsame Verbindungen funktioniert. Wir haben verschiedene Management Utilities, sowas wie IP-Config und IP-Route und Ping. Und wir haben Identitätsmanagement und Offline-File-Verschlüsselung mit RNID. Wir haben auch einfache Tools für Informationen, Evidenzverteilung, also File-Übertragung, File-Server und File-Abladen. Und wir haben leichtgewichtiges Seitenhosting und Browsing. Und wir haben ein universelles Messaging-Protokoll, wo man Shortform, also kurze und lange Messages mitschicken kann. Und man hat das Ende-zu-Ende verschlüsselt. Und es gibt verschiedene Clients. Und man kann das Protokoll sehr gut hacken und seine eigenen Bots, Implementierungen, Protokolle draufsetzen. Und eins der netten Dinge, dass das roamt einfach zwischen den verschiedenen Networks. Also man kann das tatsächlich einfach benutzen für tägliche Kommunikation und man kann einfach mit den Leuten, die direkt in der Nähe sind, benutzen. Und das funktioniert auch über Radio. Und man kann dann trotzdem immer noch mit den gleichen Leuten reden. Man kriegt nicht irgendwie ein verschlossenes System, wo man nur mit den gleichen Leuten reden kann, die gleiche Hardware reden kann, sondern all diese Interface-Typen sind tatsächlich unterstützt. Hier eine kurze Liste von Dingen, die gibt's. Es gibt Sideband, das ist ein Messaging-Client, der kann Text- und Sprachnachrichten, und er kann Bilder und Pfeile schicken, man kann Bots schreiben, hier kriegt man der Satellitenbilder runterlädt. Es gibt ein Telemetriesystem und man kann die eigene GPS-Position übertragen. Und man kann Remote Control einbauen und das ist komplett scriptable. Dann gibt es auch noch Meshchat. Das ist ein nutzerfreundlicher Client, was auch LMXF benutzt. Und funktioniert natürlich auch mit all den anderen Clients und das, was damit hier haben, Echtzeit-Audio-Anrufe machen. Und es gibt einen Netzwerkvisualisierer. Und es gibt einen Nomad-Netzwerkbrowser, sodass man dieses Lightweight, das leichtgewichtige Seitenhosting gibt. Und es gibt auch Nomad Network, das ist ein Terminal-basierter Client, wo man einfaches Text-Messaging hat und man kann Webseiten hosten und angucken. Und es können statische Seiten sein oder dynamisch generierte, die in Python PHP geschrieben sind. Es gibt jemanden, der hat jemand Wikipedia-Hosting gebaut, also man kann Wikipedia darüber schon mal angucken. Und das finde ich ganz cool.
And if you find any of this
if ihr das irgendwie spannend findet, dann findet uns und kommt einfach dazu. Im CDC, wir haben hier eine Reticulum Assembly und ihr könnt auf jeden Fall vorbeikommen und ein bisschen damit spielen und wir helfen euch damit, wie man das aufsetzt. Und ihr dürft auch mit der Radio-Hardware irgendwie spielen und allem, was wir haben. Kommt gerne vorbei und findet raus, wie man es aufsetzt. Das ist alles, was ich für euch habe. Vielen Dank.
Thank you very much, Mark.
Vielen Dank, Mark.
Real-time audio calls over LoRa is a sentence.
Echtzeitübertragung von So Sprachcalls über LoRa, dass das funktioniert, das weiß ich nicht. Ja, also das, ob das, das funktioniert, wenn die Bandbreite hoch ist. Mit 1000 Bits pro Sekunde kann man Echtzeit-Audio haben. Ich guck mir das später nochmal an. Gibt's Fragen im Raum?
We will give you the microphone, so...
What a service!
What actually makes the restriction of the... Was ist die Restriktion mit der mindestens benutzten oder gebrauchten Bitrate? Woher kommt die?
What does make it? I mean, generally you could just slow down everything. You can make IP...
Kann ich nicht einfach alles langsamer machen?
Can be even less if you carry
ich kann ja auch IP über Air Carrier machen. Ja, also sobald man IP irgendwie auch bei so niedrigen Bitraten, dann geht das auch irgendwie kaputt. Die Frage ist dann, dass die Bitraten kommen daher, dass man das Timing braucht. Und man kann die Timing-Faktoren anpassen, sodass man weniger Bitrate braucht, aber das führt dann dazu, dass man deutlich höhere Timeouts hat. Die Frage ist nicht wie niedrig können wir dieses Requirement machen, sondern wie sinnvoll ist das? Und wir brauchen auf den Höhefrequenzen, damit man nicht so lange warten muss, damit man nicht so hohe Timeouts hat in gut funktionierenden Netzwerken. Darum ist es so ein bisschen schwierig, was da so die Range sein sollte, sodass man auch normale Nutzerfälle ordentlich schützt. Im Source Code kann man den Timing-Parameter aber natürlich anpassen. Du kannst runtergehen auf ein Bit pro Sekunde oder wie.
Impressive. Any more questions from the audience?
Gibt es noch mehr Fragen?
Ah, yes. Thank you for the talk.
Vielen Dank für den Talk.
I'm still trying to wrap my head around this routing.
Ich versuche gerade noch zu verstehen, wie das Routing, wie das verifizierte Routing funktioniert. Ich habe dieses BGP-Hijacking irgendwie in meinem Kopf. Aber das, also ich gehe davon aus, es funktioniert hier nicht, aber können Sie kurz erzählen, wie Routing Verification funktioniert? Ja, also seit alle Fahrt-Announcements sind kryptografisch signiert. Das heißt, man kann die nicht forgen. Das heißt, alle können diese Signaturen überprüfen und alles einfach droppen, was nicht richtig signiert ist. Und die können nur einmal übertragen werden, diese Paths, wegen dem Random Blob. Das heißt, wenn du nochmal sowas kriegst, dann kannst du das einfach fallen lassen. Es ist ein bisschen kompliziert in der Implementierung, aber es stellt einfach sicher, dass man das nicht forgen oder replayen kann. Das heißt, das muss tatsächlich von der Person kommen, die diese Adresse besitzt. Und jede Node in dem Netzwerk kann einen Pfad wählen. Es ist also, wenn du mehrere mögliche Pfade hast, dann, und einer von denen nicht funktioniert, dann kannst du einfach den anderen benutzen. Und weil die komplette Kommunikation verschlüsselt und signiert ist, gibt es keinen richtigen Weg, das irgendwie sich selbst in die Mitte zu setzen. Beantwortest du irgendwie deine Frage?
Do we have any Signal Angel questions?
Gibt es Fragen von den Signalengeln?
One more question in the room.
Noch eine Frage aus dem Raum. Vielen Dank für den Talk. Ich wollte fragen, welchen Routing-Algorithmus benutzt ihr? Und was sind da die Limitierungen? Reticulum benutzt seinen eigenen Routing-Algorithmus. Ich habe keinen richtigen Namen dafür. Ich kann dir die Details gerne zeigen. Ja, die Limitationen. Die Limitationen sind effektiv, wie schnell du Dinge prozessieren kannst und wie viele Fahrtabelleneinträge du speichern kannst. Das heißt, wir können so 50.000 Fahrteinträge in 1 Megabyte Memory speichern. Das heißt, es ist vermutlich kein Problem für die nähere Zukunft. Und man kann muss das nicht alles aktiv speichern, sondern man kann natürlich nur die letzten im Speicher halten und den Rest auf der Festplatte irgendwo festhalten. Das heißt, man kann Netzwerke haben mit Billionen von Endpunkten, aber das, da haben wir immer noch keine Hardware-Probleme. Nicht alle Knoten in dem Netzwerk müssen tatsächlich die kompletten Pfade irgendwie wissen, sondern nur die Routing-Noten müssen irgendwie, die Routing-Knoten müssen eine Tabelle haben und die Clients müssen überhaupt gar keine, müssen nicht alle Nodes irgendwie wissen, sondern die können da einfach dynamisch nachfragen. Das heißt, wenn man irgendwie nur eine kleine Anzahl an Ressourcen hat, dann kann man einfach nur die Tabellen auf die Größe anpassen. Und solange in dem Netzwerk es eine Möglichkeit gibt, die, an die Information dran zu kommen, kann man an die Information dann auch dran kommen, wenn man sie gerade braucht.
Question here in the front, right?
I'm just gonna give you... Ich habe noch eine Frage hier vorne.
How do the nodes learn about...
Wie finden die Knoten heraus, dass es einen Sender gibt? Ich habe zwei Nodes, die haben eine Radio-Verbindung zwischeneinander. Wie lernen die Nodes sich gegenseitig kennen? Die komische Antwort ist, das tun sie eigentlich nicht. Das komplette Routing ist transparent. Keine Geräte haben irgendwelche Adressen, die eine Präsenz im Netzwerk haben. Aber die Routing-Noten leiten die Pakete einfach weiter. Das heißt, das Einzige, was du weißt über die Routing-Noten im Netzwerk, ist eine Hop-Identifikationsnummer, die damit auch zusammenhängt, was da für eine Destination ist. Das heißt, man kann einen bestimmten Router irgendwie ansprechen, anstatt einem anderen. Die Router reden also überhaupt eigentlich nicht miteinander. Die koordinieren sich nicht, da verlieren wir auch keine Bandbreite drüber.
Any more questions? I think I see a hand in the back.
Ich glaube, da ist noch eine Hand hinten.
Hi.
Hi.
So, let's say I have an existing
application. Sagen wir mal, ich habe eine funktionierende Application, die funktioniert über TCP.
Can I commit the sin of running this over Reticulum?
Kann ich das irgendwie über Reticulum laufen lassen? Ja, das geht auf jeden Fall. Theoretisch könnte man einen Wrapper schreiben, sodass man den IP-Traffic durch Reticulum durchschieben und dann hat man IP da wieder hat. Das würde ich nicht vorschlagen, weil das dann irgendwie den Punkt nicht mehr so richtig hat, weil dann ist es nicht mehr so richtig effizient. Das Beste, was man machen kann, ist, glaube ich, dass man will irgendwie Daten übertragen und man will dem Nutzer dann die Möglichkeit geben, Reticulum auszuwählen und dann schreibt man irgendwie 20 Zeilen Code, sodass man, Reticulum dann benutzt, anstatt dass man IP benutzt. Das heißt, man kann Applikationen sehr einfach umrüsten, sodass sie dann auch Reticulum benutzen und nicht nur IP.
Then we have another audience question.
Mistastic can store like 100 nodes on the device, how many things?
Wenn ich 100 Nodes auf meinem Device speichern kann, wie viele Nodes kann ich da haben? Auf einer Mikro-Reticulum-Node, auf einem ESP oder so, da. Die haben dann meistens, ein ESP hat meistens so 4 oder 8 Megabyte RAM. Da kann man dann potenziell. Da hat man immer noch irgendwie RAM übrig. Da haben wir so 100.000 Nodes, Destination Nodes, was deutlich, deutlich mehr ist, was man irgendwie realistisch hat in der Bandbreite, die das Gerät dann hat. Darum ist das, glaube ich, einfach realistisch, dass das funktioniert. In irgendwelchen komischen Szenarien, wenn man da mehr Nodes braucht von so einem kleinen Device, da muss man irgendwie eine SD-Karte einstecken und da muss man die restlichen Sachen einfach auf die SD-Karte schreiben. Das geht auch.
Do we have any more audience questions? They're in the back.
How do you address congestion?
Wie geht ihr denn mit Verstopfung im Netzwerk um? Was meinst du mit auf dem Routing-Layer oder mit den Announcements von den Destinations oder?
Both.
Right.
Beides. Okay,
good question.
Gute Frage.
at the layer of like the destination announcers and the routing.
Mit den destination announcers und es gibt einfach einen Mechanismus, der limitet, was wie viel Traffic da sein kann. So dass man da im Default sind das 2%. Und wenn man da für deine Anwendung was anderes braucht, kann man das natürlich konfigurieren. Und wenn man das Limit erreicht, dann droppt der Daemon Announces von Dingen, die einfach weiter weg sind, und priorisiert dann Destinations, die nah dran sind. Und das und läuft immer noch alle lokalen Devices, werden natürlich immer weiter geforwardet.
General traffic congestion.
Und mit genereller Traffic-Verstopfung, wenn es nur einen Pfad gibt, irgendwo hingibt und du versuchst da mehr Daten drüber zu schicken, als einfach geht, dann gibt es da keinen richtigen Weg, das irgendwie damit umzugehen. Man kann dann so ein bisschen Traffic blockieren, aber ansonsten gibt es da keine Möglichkeit umzugehen. Aber Reticulum funktioniert anders als TCP. In TCP ist alles sehr senderorientiert, so dass du hast und kriegst irgendwie einen Socket und dann kann man einfach alle Daten da drauf schmeißen. Und in Reticulum geht das nicht. Wir haben also mehr so einen Empfänger mögliche Variante. Das heißt, wenn du irgendwo Daten hinschicken willst, dann ist der Prozess, dass man ein ganz kleines Announcement zu dem Empfänger hinschickt und dann sagt man hier, so viel Daten möchte ich dir gerne schicken, und der Empfänger sagt dann und fragt dann diese Daten in Chunks an. So dass, wenn das Netzwerk irgendwie voll läuft und das funktioniert irgendwie nicht mehr, also der Transfer funktioniert nicht mehr, dann fragt der Empfänger einfach nicht weiter nach Daten, und dann hat man irgendwie weniger Probleme da.
So we are almost at the end of the time. However, first, do we have a Signal Angel question? No. Then I think I have one here in the front, but you already had a question. So if there's anyone who's new in terms of questioning, I would put you in the front, but it doesn't look like it. So it's going to be you.
Hier gibt's noch eine Frage. Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber ich hatte verstanden, dass es eine Option gibt, Paket-Switching zu machen, aber es gibt auch irgendwie ein Circuit-Switch-Network. Ist das wahr? Kann man das irgendwie, kann ich irgendwie aussuchen, über welchen Pfad das Paket geht? Kannst du da ein bisschen was mehr zu sagen? Ja. Potenziell kann man ein komplett paket-switchedes Netzwerk machen. Das geht im Moment über die Pakete bei API, aber die Link-API ist circuit-switched, sodass man einen Link established, und für die Dauer dieses Links laufen die Pakete dann auch genau über diesen spezifischen Pfad.
Like the protocol itself will like
das Protokoll selbst
being able to route things over different paths.
Das Protokoll selbst unterstützt, dass man die Pakete dann über verschiedene Pfade routet, aber das ist nicht tatsächlich in der Link API implementiert.
Thank you very much again, Mark, for this beautiful presentation. It was very interesting, very educational.
Thank you very much.
And come on, give him another applause. I know it's late, but
thank you so much.